Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke.
Wie vor 4 Wochen, als die Operation Olivenzweig begann, geht es auch heute beim Magazin International um den Angriff der Türkei auf Nordsyrien, um den Versuch Erdogans in Syrien das Gebiet des Kantons Afrin zu erobern, mit dem erklärten Ziel, dieses Gebiet von Kurden, wie er sagt, zu säubern. Die sind zwar schon seit Generationen dort ansässig und leben, anders als Erdogans Propaganda das behauptet, dort in friedlicher Gemeinschaft mit anderen ethnischen und religiösen Gruppen, aber Erdogan nennt sie Terroristen und der militärische Überfall, der mit Luftangriffen, deutschen Panzern und Artilleriebeschuss brutal auch gegen Zivilisten geführt wird, hat schon Hunderte, auch zivile Opfer gefordert. Die kurdischen Kämpfer, Männer und Frauen der Milizen JPG und JPJ, verteidigen das Gebiet zwar noch immer, aber es ist fraglich, wie lange sie der türkischen Übermacht standhalten können. Afrin braucht unsere Solidarität mit Hilfsgütern und mit politischer Unterstützung. Deshalb möchten wir vom Magazin International heute wieder mit Hilfe von 2 Experten über die Lage vor Ort und über die politischen Hintergründe so detailliert wie möglich berichten. Dafür steht uns in der Sendung zunächst Martin Glasenapp zur Verfügung. Bis vor kurzem war er als aktiver Helfer für Medico International noch in Nordsyrien tätig. Er hat bei Radio Flora aus Kobane berichtet. Heute arbeitet er für Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke in Berlin. Sein Interesse gilt aber weiterhin auch dem Krisengebiet in Syrien. Als 2. Interviewpartnerin wird anschließend Anja Starosta vom Medico International über die Lage vor Ort informieren und den Konflikt aus der Sicht ihrer auch politisch engagierten Hilfsorganisation bewerten. In den ausführlichen Gesprächen werden über die militärischen Aktionen hinaus auch Themen wie die demokratische Selbstverwaltung in den Rojava-Gebieten und die Bewertung der PKK als Terrororganisation angesprochen, ebenso wie die Haltung der Bundesregierung und ihre zukünftige Rolle gegenüber der Türkei. Zunächst aber Martin Glasenapp aus Berlin im Telefoninterview. Das Gespräch fand am Samstag, den 17. Februar statt.
Das Thema Afrin ist ein bisschen überstrahlt am Wochenende durch die Freilassung von Deniz Yücel, was als großer Erfolg gefeiert wird. Aber gleichzeitig passieren im Hintergrund und jetzt eben der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit entzogen ganz andere Dinge in der Türkei.
Ich denke dabei neben dem nun schon 4 Wochen andauernden Vernichtungskrieg Erdogans gegen die nordsyrische Provinz Afrin auch an die Tausenden von politischen Gefangenen in der Türkei und an die noch immer inhaftierten 153 türkischen Journalisten.
Ja, das ist richtig. Erstmal muss man natürlich sagen, dass das gestern jenseits aller Ereignisse in der Türkei selbst und auch natürlich das, was in Afrin passiert, ein großer Tag der Freude war. Es ist wunderbar, dass Deniz Yücel nach einem Jahr Haft freigekommen ist. Ich finde, das ist auch ein großer Erfolg des Freundeskreises von Deniz Yücel und all der Aktivisten, Intellektuellen, auch der Zivilgesellschaft, die hier wirklich in Deutschland Druck gemacht haben. Selbst die Springerpresse hat ja sehr großen Druck ausgeübt, dass Deniz Yücel freikommt. Und ich glaube, da können wir uns alle freuen. Aber man muss es natürlich auch ein bisschen politisch einordnen. Und was ist das für ein Erfolg, wenn eine politische Geisel, die Deniz Yücel nun ganz zweifellos war in der Türkei, aus einem NATO-Land befreit wird oder freikommt? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der dem nichts vorgeworfen wurde, der aus rein politischen Gründen inhaftiert wurde, nicht sozusagen ausreisen kann. Und deswegen ist natürlich dieses ganze Jahr ein einziger Skandal und zeigt, dass die türkische Justiz ist nicht unabhängig. Und das Ganze riecht nach einer politischen Übereinkunft. Ob das ein Deal ist und was da drin mit eingeschlossen ist, das wissen wir zurzeit noch nicht. Ich glaube, es beinhaltet vor allem eine bilaterale politische Beruhigung. Deniz Yücel hat für Staatspräsident Erdogan seinen Zweck erfüllt. Er konnte damit Druck ausüben auf Deutschland. Er konnte Druck ausüben, solange er vor allem im Inland seine wirklich beispiellose Repressionswelle durchziehen konnte. Also in keinem Land der Welt, China inklusive, sitzen mehr Journalisten im Gefängnis. Gestern wurden zeitgleich zur Freilassung von Deniz Yücel 6 Journalisten zu lebenslänglicher Haft und Isolationshaft verurteilt, darunter sehr bekannte Schriftsteller und auch Journalisten. Also die Pressefreiheit oder die demokratischen Freiheiten in der Türkei sind existieren nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Einschätzung, dass es vielleicht zwei Erwartungen seitens der Türkei bezüglich der Bundesrepublik Deutschland gibt. Das eine ist, dass sich die Verhältnisse normalisieren, dass es vielleicht auch wieder Rüstungsgeschäfte gibt, dass hier kurdische Organisationen in Deutschland weiter verfolgt werden. Es war ja ganz auffällig, dass in den letzten Wochen viele Demonstrationen zu Afrin, wo Kurden und Kurdinnen auf der Straße waren, verboten wurden, Fahnen wurden verboten, die EPG-Fahnen wurden verboten, bestimmte kurdische Anmelder bekommen gar keine Demonstrationen mehr genehmigt. Ich glaube, dass das so ein Effekt auch ist, auf den die Türkei setzt. Und das andere ist natürlich ein, vielleicht nicht Schweigen, aber doch eine Hinnahme dessen, was die Türkei zurzeit im syrisch-kurdischen Afrin macht.
Was macht sie da eigentlich? Die Operation Olivenzweig wird als Terrorbekämpfung gefeiert in der Türkei sogar. Erdogan hat große Erfolge innenpolitisch damit und außenpolitisch schaut man passiv zu im Allgemeinen, bis auf Frankreich das mal einen kleinen Protest erhoben hat.
Ja, auch Holland hat jetzt protestiert, aber das ist schon richtig, dass der Westen da mehr oder weniger zuschaut. Was macht die Türkei da? Die Türkei sagt, das ist eine Terrorbekämpfung. Das ist völlig absurd. Die Türkei kämpft gegen die YPG. Die YPG ist das Bollwerk gegen den Islamischen Staat gewesen. Die YPG wurde sogar von den Amerikanern unterstützt. Wir sehen ja auch, dass es eine manifeste türkisch-amerikanische Krise gibt, was das syrisch-kurdische Grenzgebiet angeht. Und es da durchaus wirklich harte Konflikte offensichtlich gibt, weil die Türkei sehr eindeutige Forderungen hat. Und was sind die Forderungen der Türkei? Die Türkei bemüht nicht nur neo-osmanische Fantasien, sondern im Sinne von, dass Afrin oder dieses Gebiet eigentlich türkisch ist oder irgendwie ins Osmanische Reich ideell gehört, sondern die Türkei setzt auf eine Vertreibung der Kurden in Afrin. Das sagt Erdogan auch ganz öffentlich. Das hat er im ganzen letzten Monat, das ist ja jetzt seit knapp einem Monat, läuft diese Offensive gesagt, dass es um die Vertreibung der dort angestammten Bevölkerung geht und dass es um eine Rückführung der syrischen Flüchtlinge geht. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, was diese ganzen islamistischen Milizen, die jetzt im Zuge dieses Feldzuges auch nach Afrin strömen, da sind ehemalige Al-Nusra-Kämpfer dabei, da sind radikal-islamische Milizen dabei, die in Aleppo gekämpft haben. All diese Leute machen ja auch Videos und sprechen in ihre Smartphones und geben ganz unverblümt zu, dass sie diese Dörfer erobern wollen, dass sie ihre Familien holen wollen, dass sie sich dort ansiedeln wollen. Es gibt auch die Bilder, die wir auch aus früheren Zeiten aus der Türkei kennen, wo kurdische Kämpferinnen getötet werden, geschändet werden, wo sie nackt ausgestellt werden. Es gibt andere Bilder, wo diese islamischen Milizen Alkoholläden kaputt machen, den Dschihad-Gesänge anstimmen und ganz offen sagen, dass es darum geht, die sogenannten atheistischen Kurden zu töten. Und das Letzte, was wir jetzt seit gestern zumindest als einen Verdacht haben, kurdische Ärzte haben Videoaufnahmen gemacht von Patienten, ist, dass es in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze, also im Bergland von Afrin, nicht in der Stadt Afrin, aber näher an die Grenze zur Türkei, einen Einsatz mit chemischen Waffen oder einem Gas gegeben haben soll. Und auch das ist natürlich was völlig Unerhörtes und wo man sich auch fragt, gerade wenn man sich die aktuelle Diskussion anschaut über vermeintlich tatsächliche Giftgasangriffe durch das syrische Regime, wo Frankreich droht mit Intervention, wo es Untersuchungen gibt, wo es immer wieder auch Vorwürfe seitens der USA gibt, wo Menschenrechtsorganisationen wie Medico, aber auch politische Parteien wie die Linke sagen, diese Vorfälle müssen seitens des UN-Sicherheitsrates und von UN-Fachkräften untersucht werden, damit man auch wirklich weiß, was dort passiert ist und das nicht ganz auf der Ebene einer Anschuldigung läuft. Das passiert jetzt sozusagen im Gebiet, wo türkische Truppen aktiv sind oder soll dort geschehen sein. Und es wäre natürlich absolut notwendig, dass auch das untersucht wird, weil der qualitative Unterschied wäre natürlich, wenn das tatsächlich jetzt passiert ist und die Bilder sprechen zumindest erstmal dafür, dass dort eine gasförmige Substanz eingesetzt wurde. Das wäre dann im Zuge eines völkerrechtswidrigen Krieges, was der ja sowieso ist, durch NATO-Truppen. Und die Frage des Zugangs zum Beispiel in dieses Dorf ist auch eigentlich relativ einfach zu regeln. Die Türkei hat Zugang zu diesem Dorf. Das ist unmittelbar an der Grenze und darum wäre es eigentlich auch relativ schnell möglich, da hinzufahren und zu sehen, was dort passiert ist. Ich prophezeie aber, dass das nicht passieren wird und dass es wahrscheinlich eher im Zuge der allgemeinen Nachrichten verleppern wird. Also wir haben eine wirklich manifeste Kriegssituation in Afrin. Es gibt über 200 zivile Tote, das sind so die Zahlen. Ich kann die natürlich auch nicht verifizieren. Die Türkei spricht von über 1000 neutralisierten kurdischen Terroristen, was immer neutralisieren meint. Man sieht keine Gefangenen, man hört diese absurden Zahlen. Die Zahlen von der kurdischen Seite, was getötete Kämpfer angeht, ist wesentlich niedriger. Wir können nicht sagen, welche Zahlen stimmen. Erfahrungsgemäß, wenn man sich ein bisschen mit den syrischen Verhältnissen beschäftigt hat, dann sind die kurdischen Zahlen näher an der Wirklichkeit als die Zahlen der Türkei, wo sie wahrscheinlich auch ein bisschen geschönt sind, aber das kann ich wie gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall findet dieser Krieg statt und was man vielleicht noch dazu sagen muss und was das wirklich so verbrecherisch macht, ist, dass die Kurden hier an diesem Punkt auch wieder, und das ist natürlich auch eine historische Erfahrung, die sie haben, zum Spielball von Regionalinteressen werden, zum Spielball von Regionalmächten und auch von Großmächten werden. Wenn man sich die Situation an der türkischen Grenze anschaut, da wo dieses nordsyrische konföderierte Gebiet, diese demokratische Konföderation, wie die Kurden das nennen, andere nennen es Rojava, ist, dann gibt es ja eine Scheidelinie östlich des Euphrats, haben ein bisschen die Amerikaner aufgrund der Unterstützung der YPG im Kampf gegen den IS so ein bisschen die Oberhoheit und die Schirmherrschaft und westlich des Euphrats, also in Afrin, ist das Russland. Russland hat offensichtlich den Luftraum geöffnet für die türkischen Luftangriffe, hat ihn kurz mal geschlossen, hat ihn jetzt wieder geöffnet, hat also ein bisschen die Kurden fallen lassen und hat mit der Türkei offensichtlich einen Deal gemacht, dass die Türkei diesen Krieg führen kann. Bis zu welchem Punkt, das wird man sehen. Ob es wirklich so sein wird, dass die türkische Armee in Afrinstadt einmarschiert, halte ich noch immer für eher unwahrscheinlich, aber man weiß das nicht wirklich. Und von Seiten Russland ist es sicherlich ein Kalkül, dass Russland möchte, dass Afrin als eine relativ autonome Region innerhalb Syriens, die eine kurdische Selbstverwaltung hat, sich wieder dem syrischen Regime, also Assad, unterstellt. Dagegen wehren sich die Kurden in Afrin, sagen aber zugleich natürlich, dass sie Teil des syrischen Staatsgebietes sind, dass sie keinen Separatismus pflegen, sondern dass sie tatsächlich darauf setzen, dass die Souveränität Syriens auch durch das Regime gewährleistet wird und dass sie zugleich ihre Form der demokratischen Selbstverwaltung behalten können. Was man noch zu Afrin wissen muss, ist, glaube ich, um das einschätzen zu können, das ist ein Gebiet, in dem es bis jetzt überhaupt noch nie Krieg gegeben hat. Es ist also eine völlig unzerstörte Region. In dieser Region leben ungefähr 700.000 Menschen, mehrheitlich Kurden, aber auch in Afrin ist das größte jesidische Siedlungsgebiet innerhalb Syriens. Und es sind über 300.000 Flüchtlinge in dieser Region. Die meisten sind aus Aleppo gekommen im Zuge des Bürgerkriegs und der Zerstörung von Ost-Aleppo. Also es leben 1 Million Menschen dort. Es ist eine unzerstörte Region bislang. Seit einem Monat sieht das etwas anders aus. Es ist auch eine landwirtschaftlich wichtige Region. Es ist eine Kornkammer Syriens. Es gibt sehr viele Zitrusfrüchte, der ganze Olivenanbau. Syriens kommt mehr oder weniger aus Afrin. Also es ist auch eine landwirtschaftlich wichtige Gegend und die wird jetzt durch einen Krieg heimgesucht, der einzig und allein den Zweck hat, diese kurdische Selbstverwaltung oder die kurdische Identität in Afrin zu zerstören. Und es ist wirklich in keinster Weise akzeptabel, dass die Bundesregierung, aber auch der Westen und Europa, letztlich auch Russland und die USA, was immer sie jetzt dazu sagen und was für Bedenken sie äußern, das doch letztlich hinnehmen. Das ist wirklich auch nicht nur ein Angriff auf Kurden und Kurdinnen in Syrien, sondern das ist wirklich auch ein Anschlag auf eine mögliche syrische Demokratie, weil wenn man sich das anguckt, was in Syrien im Zuge dieses Bürgerkriegs passiert ist, dann muss man doch sagen, man kann viel kritisieren, möglicherweise auch an den demokratischen Standards in Rojava. Man muss immer verstehen, das ist auch eine Kriegssituation. Aber wenn man das, was die Kurden und Kurdinnen dort gemacht haben, vergleicht mit anderen Gebieten, sowohl die unter der Kontrolle des Regimes sind oder die noch unter der Kontrolle der syrischen Opposition sind, und ich will jetzt gar nicht vom ehemaligen IS-Kalifat anfangen zu sprechen, gibt es dort Religionsfreiheit, es gibt Geschlechtergleichheit, es gibt Formen der Demokratie, es wurde schon gewählt, also es gibt eine relativ freie Presse, so was möglich ist unter diesen Bedingungen, auch wenn da sicherlich Verbesserungen wünschenswert wären. Also man hat doch ein einigermaßen demokratisches Gemeinwesen unter diesen ganz speziellen Bedingungen des syrischen Bürgerkrieges. Und dass das jetzt angegriffen wird und dass zudem, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, diejenigen angegriffen werden, die wirklich im Kampf gegen den IS geblutet haben und ihr Leben gelassen haben, das halte ich für einen wirklichen Skandal.
Ja, also meine Anfangsfrage war ja Terrorbekämpfung oder andere Ziele Erdogans. Terrorbekämpfung würde ja bedeuten, dass man sich mit bewaffneten Einheiten auseinandersetzt. Hier aber wird ein ganzes Volk verfolgt und versucht auszulöschen. Das ist schon im Südosten der Türkei, innerhalb der Türkei passiert. In den kurdischen Gebieten, ganze Städte sind in Schutt und Asche gelegt worden, zumindest die Stadtkerne, wo jetzt auf merkwürdige Weise wieder aufgebaut wird. Aber kurdische Sozialnetzwerke sind zerstört und sollen auch verhindert werden. Das ist kein Kampf gegen Terror, das ist ein Kampf gegen eine ganze Volksgruppe.
Das kann man durchaus so sagen. Zudem, wenn wir die Nachrichten aus Afrin hören, dann ist das ja, was ich ja eben auch schon versucht habe zu sagen, es ist ja nicht so, dass die YPG jetzt als kurdische Miliz diesen Landstrich besetzt hätte. Es gibt eine hohe, hohe Verbindung der Bevölkerung mit ihrer kurdischen Schutzmacht, mit dieser militärischen Schutzmacht. Und das sieht man ja, hat man auch am letzten Wochenende gesehen, da sind ja Zehntausende von Kurden aus ganz Syrien, sogar zum Teil aus dem Nordirak nach Afrin gefahren und haben sozusagen in der Situation des Krieges die Solidarität mit Afrin und mit der Stadt und mit der Bevölkerung und mit dem ganzen Kanton bekundigt. Und was den Terrorvorwurf angeht, es hat bis zum Zeitpunkt des Angriffes seitens der Türkei keinerlei Raketenangriffe oder Übergriffe oder Grenzverletzungen seitens der YPG gegeben. Das gab es einfach nicht. Es hat zwar immer wieder Behauptungen von Erdogan und seinen Sicherheitsministern gegeben, dass das erfolgt sei, aber selbst unter den sehr schwierigen Bedingungen in der Türkei haben Journalisten darüber berichtet, dass die Raketen die grenznahe türkische Städte aus Syrien, also aus Afrin, erreicht haben sollen, höchstwahrscheinlich von türkischem Territorium abgeschossen wurden. Und wir erinnern uns alle noch ein bisschen an die geleakten Telefongespräche vor 2-3 Jahren, wo Geheimdienstmitarbeiter gesagt haben, wir müssen Grenzzwischenfälle provozieren und wir können natürlich auch mal eine Rakete selber abschießen, um dann einen Vorwand zu haben, um in Syrien intervenieren zu können. Also seitens der Regionalverwaltung der Kurden in Syrien gab es keinerlei Angriffe auf die Türkei. Im Gegenteil, man hat eigentlich immer wieder daran appelliert, zu einer gutnachbarschaftlichen Beziehung überzugehen. Dieser ganze Krieg jetzt hat sich ja auch angekündigt. Früher war es üblich, dass man auch aus Afrin über kleine Grenzübergänge in die Türkei konnte und zurück. Es gab immer so einen kleinen Grenzverkehr. Aber jetzt ist ja Afrin auf Seiten der Grenze beziehungsweise durch eine hohe Grenzmauer, die zumeist auf syrischem Gebiet gebaut wurde, komplett abgeriegelt. Also das ist eine Enklave, aus der man eigentlich nicht entkommen kann. Und die einzige Möglichkeit zurzeit, Afrin zu verlassen, ist Richtung Süden, Richtung Aleppo, über das Gebiet des syrischen Regimes.
Dieses Gebiet, du hast es vorher schon angesprochen, die Rojava-Gebiete, die drei Kantone, Afrin, Kobane und Sisiri, sind ja eine Insel des Friedens eigentlich gewesen in dieser Hölle des Nahostkrieges. Und diese Insel war durchaus menschenrechtlich, humanitär, in ihrer Sozialstruktur, in dem sozialen Modell, Gesellschaftsmodell Rojava ein bemerkenswertes Experiment. Seit 2012 läuft dort diese basisdemokratische Selbstverwaltung, diese Idee, die eigentlich von Öcalan kommt. Öcalan, dem Führer der PKK, der verbotenen PKK. Diese Verbindung von Rojava zur PKK ist ein bemerkenswertes Fakt und man müsste darüber nachdenken, inwieweit die PKK überhaupt als Terrororganisation noch eingeschätzt werden kann.
Ja, also da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Einmal, weil Sie das jetzt gesagt haben, ob das jetzt eine Insel des Friedens ist, Rojava, das sei dahingestellt. Ich würde das eher eine Insel der Vernunft nennen, weil es war natürlich nie friedlich. Es gab, Stichwort der Kampf um Kobane, es gab eine Stadt, die komplett zerstört war. Ich habe die ja gesehen, als ich wenige Tage nach der Befreiung damals in Kobane war. Und natürlich ist es auch eine militarisierte Gesellschaft. Und es hat auch immer wieder Selbstmordanschläge des IS gegeben. Es hat eine hohe Mobilmachung gegeben. Sehr viele junge Leute gehen zur YPG oder schließen sich diesen auch Nachbarschaftskomitees an. Es gibt eine hohe Form von Bewaffnung. Ich würde sagen, das ist Selbstschutz. Aber eine Insel des Friedens, das finde ich etwas hochgegriffen. Ich würde tatsächlich sagen, eine Insel der Vernunft. Vernunft warum? Und dann komme ich auch auf die Frage zurück. Vernunft, weil es zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, eine Religionsfreiheit gibt. Und das in einer Region, in einem Krieg im Nahen Osten, in Syrien, aber auch im Irak, Stichwort Islamischer Staat, wo doch ganz viele Konfliktlinien, die eigentlich einen sozialen Ursprung haben, wenn man zum Beispiel auch in die Ursprungssituation der syrischen Revolution zurückgeht, die ja auch ein Aufstand der Entrechteten und der Armen war, die nicht sozusagen mit diesem Assad-Regime nicht mehr zurande gekommen sind, keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr hatten, die keine Form der Partizipation mehr fanden. Also diese ganzen sozialen Verwerfungen und Zerklüftungen sind ja transformiert worden im Zuge dieser ganzen militärischen Auseinandersetzung, im Zuge der Dschihadismus, der nach Syrien und in den Irak gekommen ist, immer mehr zu einer ethnisch-religiösen Auseinandersetzung geworden. Und wenn man sich das anschaut, für Hass und auch Verachtung und auch Vernichtungswillen in dieser Region vorhanden ist, fahren Sie in den Irak und Sie sehen, was der IS angerichtet hat. Das ist furchtbar, wir wissen das alles, wir sprechen darüber, aber schauen Sie auch, was die islamischen bzw. die schiitischen Milizen der Zentralregierung in den sunnitischen Dörfern angerichtet haben. Die haben genauso die Leute gejagt und dafür bestraft, dass sie an das glauben, an was sie glauben. Also es gibt eine sehr hassgeladene, religiös determinierte Auseinandersetzung in dieser Region. Und wenn man sich das alles als Folie anguckt, dann muss man wirklich sagen, dass die Kurden und Kurdinnen und die mit ihnen dort lebenden Bevölkerungen, das sind ja auch assyrische Christen, das sind Jesiden, das sind Aramäer, das sind ja nicht alles nur Kurden und Kurdinnen, dass die es doch geschafft haben, ein vergleichsweise vernünftiges, demokratisches und auch vielleicht ein bisschen egalitäres Prinzip der Selbstverwaltung aufzubauen. Und was das mit der PKK zu tun hat, ja, Sie haben den Namen Abdullah Öcalan gesagt und sicherlich ist Abdullah Öcalan auch in den kurdischen Regionen von Syrien ein sehr bekannter Mann und diese Idee einer demokratischen Selbstverwaltung, die den alten Traum der kurdischen Unabhängigkeit eigentlich verwirft und sagt, der nationale Staat ist nicht mehr der Lösungsweg angesichts der Probleme im Nahen Osten. Und wer garantiert uns denn, dass ein nationaler kurdischer Staat nicht ebenso unterdrückerisch und chauvinistisch sein kann, wie zum Beispiel die arabisch-bassistische syrische Staatsform oder der Irak oder auch die Türkei? Also aus diesen ganzen Überlegungen, die sicherlich auch was damit zu tun haben, dass eine kurdische Unabhängigkeit zurzeit von niemandem tatsächlich unterstützt wird. Dort, wo es unter anderen Vorzeichen probiert wurde, wie unlängst im Irak, ist es ja wirklich jämmerlich gescheitert. Also ich glaube, es gibt gar keine unmittelbare Umsetzungsperspektive einer kurdischen Unabhängigkeit, die ja dann den Irak, Iran, die Türkei und Teile Syriens umfassen würde. Also das würde ja die komplette Grenzziehung des Nahen Ostens sprengen. Also dafür, glaube ich, gibt es gar kein Kräfteverhältnis. Aber, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das ist ja nicht nur eine taktische Entscheidung, sondern das ist auch eine politische Idee zu sagen, dass diese alte Form der nationalen Grenzen vielleicht gar nicht mehr eine Zukunftsidee ist. Und da, glaube ich, machen die Kurden und Kurdinnen sozusagen aus ihrer Misere etwas Gutes, dadurch, dass sie auf vier Staaten aufgeteilt sind, sich aber doch bei allen Unterschieden als Kurden und Kurdinnen führen, zu sagen, gut, dann versuchen wir doch dort, wo wir sind und mit denen wir zusammenleben, Formen einer demokratischen Selbstverwaltung, einer gemeinsamen Anerkennungskultur, eines Kurdischseins in einem demokratischen Gemeinwesen mit anderen zu entwickeln. Wir verlassen also diese alte Idee der nationalen Unabhängigkeit und setzen auf eine kommunale Verwaltung. Ich glaube, dass das der Hauptbezugspunkt ist, der in Rojava gegenüber den Ideen von Abdullah Öcalan, dem gefangenen PKK-Führer, aber auch der PKK selber vorherrschen. Die Kurden in Syrien dementieren immer, auch sehr glaubhaft, jede organisationspolitische Zusammenarbeit. Das sagen alle Offiziellen. Gleichwohl muss man natürlich auch wissen, dass wenn man zum Beispiel in Kobane steht, dann sprechen die Leute ja nicht über die Kurden in der Türkei, sondern sie sagen immer, der wohnt links vom Bahngleis, der andere wohnt rechts vom Bahngleis. Bahngleis heißt die Bagdadbahn und die Bagdadbahn ist praktisch die Grenzlinie zwischen Syrien und der Türkei. Also für die Kurden hat das nie eine wirkliche Rolle gespielt in ihrer Bezugnahme aufeinander, dass die einen in der Türkei und die anderen in Syrien sind, weil sie haben immer festgestellt, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite der Grenze wird nicht nur dieselbe Sprache gesprochen, sondern ist auch dieselbe Kultur. Ein Unterschied nach all den Jahrzehnten, aber da hat man sich doch immer als Einheit gefühlt. Und es gibt ja auch sehr viele Kurden aus der Türkei, die nach Kobane gegangen sind, weil das für sie Kurdistan ist. Und es gab sicherlich und gibt auch sicherlich sehr viele Kurden aus Syrien, die bei der PKK waren, weil das für sie auch Teil einer kurdischen Idee ist. Also ich glaube, dass das Bild, was von der PKK gepflegt wird, ich glaube, man sollte es revidieren. Man sollte nicht der Meinung sein, dass es jetzt eine zivile demokratische Organisation ist. Es gibt sicherlich viele Dinge, die sehr, sehr kritisch zu sehen sind. Aber wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren, drei Jahren passiert ist, vor allem auch im Irak, Stichwort Shingal und Stichwort auch der Kampf gegen den IS, dann haben PKK-Einheiten mit den nordirakischen, südkurdischen Einheiten der POK gemeinsam die kurdischen Gebiete gegen den islamistischen Terror verteidigt. Und ich glaube, es sollte da eine Neubewertung geben, weil das ja auch nochmal die Frage der Türkei aufruft. Ohne eine politische Lösung wird das Kurdenproblem, wie es immer so schön heißt, immer weitergehen. Das ist doch völlig klar. Und wir wissen aus ähnlichen Konflikten, ob nun in Nordirland oder damals in Südafrika oder in Kolumbien oder auch sogar im Baskenland, dass es ab irgendeinem Punkt, wie immer man bewaffnete Organisationen bewertet, zu politischen Gesprächen kommen muss und dass es dann auch in irgendeiner Form zu einer Übereinkunft und Transformation kommen sollte. Und Erdogan, Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation eben und auch in den Fragen schon mal kurz anklingen lassen, hat ja nun in den letzten Jahren sehr massiv die kurdischen Städte in der Türkei zerstört. Es hat einen wirklich harten Krieg gegeben, der selbst für die wirklich an viele Geschichten gewöhnten Kurden und Kurdinnen in der Türkei eine neue Härte hatte. Also die Zerstörung von ganzen Stadtkernen, die Verbrennung von Zivilisten in Kellern wie in Sirte, die Exekution von Leuten auf der Straße, dass eine Armee sich zunehmend islamisiert, dass auf einmal um die Armee herum nicht nur Sondereinheiten auftauchen, sondern bärtige Söldner, die Arabisch reden, dass die türkische Armee nicht mehr Atatürk hochleben lässt, sondern zum Dschihad aufruft und den einzig und alleinigen Gott hochleben lässt. Das sind ja signifikante Veränderungen, die in der Türkei sich zurzeit vollziehen, die viele hier gar nicht so mitkriegen im Westen, also dass auf einmal der NATO-Partner Türkei eine islamistische Armee hat und nicht mehr eine beinharte, kemalistisch, säkular orientierte Armee. Zugleich wird es Erdogan nicht gelingen, die Kurden vollständig zum Schweigen zu bringen. Das wird nicht mehr klappen. Also die letzten Umfragen in der Türkei, wir haben jetzt ja diesen HDP-Parteitag in Ankara gesehen, da waren immerhin 30.000 Leute. Es gab eine massive Verfolgungswelle im Vorfeld. Die Selahattin Demirtas, Fifi Gyüksekdag, alle sind im Gefängnis. Die großen Figuren sind gefangen und trotzdem Nach den Meinungsumfragen ist die Partei natürlich geschwächt, weil sie kaum noch öffentlich auftreten kann, ohne verfolgt zu werden. Aber sie sind immer noch bei 10%. Also das heißt, das Kurdenproblem wird sich weder militärisch lösen lassen, noch politisch zum Schweigen zu bringen sein. Und es muss dort etwas passieren. Und es kann dann nach Lage der Dinge auch nur passieren, wenn die PKK in irgendeiner Art und Weise in diesen Prozess einbezogen wird. Und darin geht es dann natürlich auch um das Schicksal von Abdullah Öcalan, der jetzt, glaube ich, 19 Jahre sind es, also knapp 20 Jahre auch im Gefängnis ist. Und der, wenn man sich so mal durchliest, wenn er denn was veröffentlichen konnte in den letzten Jahren, und vor ein paar Jahren hat er ja nochmal einen großen Friedensaufruf gemacht, was immer man ihm in der Vergangenheit vorhalten kann oder auch vielleicht auch sollte, in der letzten Zeit hat er immer wieder zum Ausgleich und zu einer politischen Verständigung aufgerufen. Und diejenigen, die das eigentlich verweigert haben, war die türkische Regierung und vor allem Staatspräsident Erdogan, der zwar am Anfang seiner Amtszeit auf die Kurden zugegangen ist, weil er gedacht hat, er könnte sie gegen das alte Establishment nutzen, der aber in den letzten Jahren zunehmend auf eine völlige Auslöschung von einer kurdischen Politik im weitestgehenden Sinne gesetzt hat. Das sieht man ja auch. Also der verfolgt ja nicht nur politische Parteien und vermeintliche Aktivisten und linke Journalisten, sondern Kultureinrichtungen, Staatsbeamte, jetzt unlängst die Mitglieder der türkischen Ärztekammer, weil sie gesagt haben, der Krieg trägt nicht zur öffentlichen Gesundheit bei, was ja natürlich eine Binsenweisheit ist, sind verhaftet worden. Und das wäre so, als würde man hier in Deutschland den Vorsitzenden des Marburger Bundes verhaften. Das sind also ja nicht politische Aktivisten, die da in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern sehr angesehene Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft.
Diese Einstellung sollte auch in der Bundesrepublik überprüft werden, die Einstellung zur PKK. Und das ist ja auch mal passiert. Es gab ja mal einen Ansatz, um die Einstufung als Terrororganisation aufzuheben sogar. Es gab eine Initiative im Bundestag, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Aber das ist dann durch die Eskalation des Konfliktes zwischen Kurden und der türkischen Regierung, die wahrscheinlich von der türkischen Regierung ja auch provoziert worden ist, dann wieder verschwunden.
Das ist wirklich sehr tragisch und auch wirklich grundfalsch. Wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, dann kann man das auch ein bisschen prozesshafter denken. Wir müssen ja jetzt am Ende gar nicht über die PKK diskutieren, sondern es geht jetzt zum Beispiel in der aktuellen Situation. Der NATO-Partner Türkei führt Krieg in Afrin. Setzt am Ende möglicherweise sogar chemische Waffen oder Gas ein. Wir wissen das jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sind mehr Leopard 2 Panzer im Besitz der Türkei und wahrscheinlich sogar auf syrischem Gebiet, nämlich in Afrin zurzeit unterwegs, als die Bundeswehr noch in ihren Baracken stehen hat, wenn man sich die neuesten Berichte vom Wehrausschuss anguckt. Und es gibt hier überall Demonstrationen. In Europa hat es vor 2, 3 Wochen große Demonstrationen gegeben. Überall sind Kurden auf die Straßen gegangen und auch Demokraten und fortschrittliche Gruppen und haben für Afrin und für die Menschen in Afrin und für Frieden in Afrin demonstriert. Und der einzige Ort, wo es tatsächlich wieder Probleme mit der Polizei gab, das war Deutschland und das war in Köln. Und da hat man auch gemerkt, dass die neue Landesregierung in NRW, also jetzt Schwarz-Gelb, FDP, CDU, einen ganz anderen innenpolitischen Kurs fällt als die vorherige Regierung. Es gab immer Auseinandersetzungen um die Fahnen von Mitbildern von Abdullah Öcalan, aber es gab auch immer Demonstrationen in Deutschland und auch gerade in NRW, wo die Fahnen gezeigt werden konnten, wo man sich geeinigt hat, okay, jetzt zeigt jetzt immer nicht so viele und dann ist gut. Also es gab immer einen Ermessensspielraum der Polizei und das ist offensichtlich weg. Und das ist offensichtlich auch ein Wunsch der Türkei. Das kommt ja so ein bisschen durch, jetzt auch im Zuge der Freilassung von Deniz Yücel. Und ich finde, es ist ein Unding, dass YPG-Fahnen, wie immer man jetzt zu Milizen steht, aber doch als Symbol des Kampfes gegen den IS und auch als ein Symbol der kurdischen Selbstverwaltung in Syrien nicht gezeigt werden dürfen, dass Demonstrationen verboten werden und dass es jetzt sozusagen noch nicht mal das Recht der Kurden und Kurdinnen in Deutschland gibt, auf die Straße zu gehen. Und erinnern wir uns an den Kampf um Kobane, YPG-Kuman, also offizielle Frauen sind im Élysée-Palast damals von Hollande empfangen worden, haben im italienischen Parlament gesprochen, aber es gibt eben in Deutschland immer noch diese doch sehr repressive, demokratiefeindliche Haltung den Kurden und Kurdinnen gegenüber. Und das finde ich wirklich nicht hinnehmbar. Und das ist auch wichtig, wenn man sich jetzt überlegt, was man tun kann in dieser Situation. Dass man auf der einen Seite dort, wo es Kundgebungen gibt, die unterstützt. Das findet ja auch statt. Also die Kurden und Kurdinnen mit dieser Frage einfach nicht alleine lässt, sondern sagt, das, was in Afrin verteidigt wird, das ist wahrscheinlich am Ende näher am Grundgesetz oder an den Werten des Grundgesetzes als die momentane Verfasstheit der Türkei, wenn man das mal so vergleichen möchte. Das finde ich das eine. Die Linke ruft ja auch immer wieder zu Demonstrationen auf und das zu unterstützen. Das finde ich auch völlig richtig und notwendig. Und das andere ist natürlich, was man auch tun kann. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Man kann natürlich auch den Menschen in Afrin mit einer Spende oder einer Unterstützung zur Seite stellen. Also Medico International zum Beispiel hat ja immer in Nordsyrien, waren sie immer aktiv. Wir haben damals Nothilfe in Kobane geleistet. Wir haben eine Blutbank nach Kobane gebracht. Wir haben die verfolgten Jesiden auf dem Shingal unterstützt. Wir haben syrische Flüchtlinge in Rojava unterstützt, die dort Schutz gesucht haben vor den Kämpfen in Zentralsyrien. Und Medico International unterstützt jetzt auch das Krankenhaus in Afrin. Und das ist auch eine Möglichkeit, Beistand zu zeigen. Und ich glaube, dass das gerade das Wichtigste ist, weil wenn wir schon das große Rad der Politik nur begrenzt drehen können und da uns die Kräfte fehlen oder vielleicht auch die Einflussmöglichkeiten, so können wir doch zumindest jetzt den Kurden und Kurdinnen zeigen, dass uns ihr Schicksal und damit auch das Schicksal ihrer Demokratie und vielleicht auch sogar der Demokratie in Syrien, wenn denn dieser Krieg mal enden sollte, nicht egal ist.
Diesen Aufruf zur Solidarität und Vernunft kann ich nur unterstützen. Hilfe konkret, Unterstützung für das belagerte Afrin geht mit Spenden für Hilfsorganisationen, besonders für Medico International, die schon erwähnte Organisation, die mit wenigen anderen vor Ort tätig ist. Politische Unterstützung wäre es, sich dem Widerstand gegen den Krieg der Türkei in Nordsyrien anzuschließen, der in der Bundesrepublik von der Organisation Demokratischer Kurden, NAFDEM, der Friedensbewegung und einigen linken Gruppierungen mit zahlreichen Protestdemonstrationen in den letzten Wochen begonnen wurde und unermüdlich weitergeführt wird.
Aber was sollte denn auf der Ebene der Diplomatie, der Bundesregierung geschehen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Bundesregierung bekommen? Wie müsste die, sollte sie agieren?
Da, finde ich, gibt es ein paar ganz klare Forderungen. Wenn man sich das jetzt im Bundestag anguckt, da sind ja auch die Linke und die Grünen doch sehr nah beieinander. Sogar auch Teile der SPD unterstützen das. Wenn man auch die Afrin-Debatte sich im Bundestag angeguckt hat, gab es ja auch bemerkenswerterweise CDU-Parlamentarier, die von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesprochen haben. Also das, was geschehen muss, ist eine sofortige Einstellung aller Waffenhilfen. Die darf nicht wieder aufgenommen werden. Die Geheimdienstkooperation, die auch dazu führt, dass hier in Deutschland Kurden und Kurdinnen verfolgt werden, auch ja, das dort unterlassen werden. Es muss wirklich einen massiven Druck auf die Türkei geben. Die Bundeswehr sollte meiner Meinung nach unter diesen Voraussetzungen einmal, was die Innenpolitik Türkei selber angeht, also den Level an Repression, den dieses Land mittlerweile erfasst hat, aber nicht zuletzt auch aufgrund des Krieges in Afrin, die Bundeswehr sollte abgezogen werden und es sollte seitens der NATO einen massiven Druck auf die Türkei geben, dass es eine sofortige Unterbrechung dieser Kämpfe gibt, dass es einen Rückzug aus Afrin gibt und dass es zugleich, und das hängt ja dann damit zusammen, das ist natürlich eine größere Perspektive, auch eine wirkliche politische Initiative zum Ende des Krieges in Syrien gibt. Weil das darf man ja nicht vergessen, wir reden jetzt über Afrin und das ist auch sehr wichtig, dass wir das tun, aus den Gründen, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben die ganze Zeit. Aber der Krieg in Syrien geht ja weiter. In Idlib wird tagtäglich bombardiert, im Osten von Damaskus, in der Ghouta wird bombardiert, dort bombardieren syrische und russische Kampfbomber. Also der Krieg läuft ja auch in Zentralsyrien weiter und auch wenn man vielleicht als progressiver oder linker Mensch mit den jeweiligen Rebellengruppen in Syrien da aus guten Gründen weniger Sympathie hat, kann es doch nicht sein, dass Zivilisten sterben, dass Wohnblocks bombardiert werden, dass Krankenhäuser in Schutt und Asche gelegt werden. Also das ist eine Kriegsführung, die von keiner Seite akzeptabel ist und die man wirklich grundsätzlich verurteilen muss. Und deswegen glaube ich, das Erste, was jetzt passieren muss, ist wirklich einen massiven Druck auf die Türkei auszuüben. Es ist wunderbar, dass Deniz Yücel frei ist, alle Journalisten der Türkei müssen freikommen, die Meinungsfreiheit muss wiederhergestellt werden, aber dieser Krieg muss auch beendet werden, weil er tatsächlich den Charakter einer ethnischen Säuberung in Syrien, in Afrin annimmt. Das ist in keiner Weise hinnehmbar. Stichwort die ehemaligen Jugoslawienkriege, da haben wir diese Auseinandersetzung geführt. Also die Bundesregierung kann sich jetzt nicht zurückgehen und sagen, wir haben wieder bessere Zeiten, wie das Sigmar Gabriel angedeutet hat, sondern eigentlich muss sie erst jetzt richtig die Daumenschrauben ansetzen und sagen, das, was da in Syrien passiert, ist nicht akzeptabel. Das, was in der Türkei passiert, ist nicht akzeptabel. Präsident Erdogan ist ein Gewaltherrscher und solange in dem Maße die Mindeststandards der Menschenrechte, der Demokratie und Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt werden, kann es keine Zusammenarbeit und keine Kooperation geben, sondern muss es eher viel, viel mehr Druck geben.
Ja, Martin Glasenapp, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Medico International ist eine medizinische Hilfsorganisation mit Sitz in Frankfurt. Von ähnlichen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen unterscheidet sie sich darin, dass sie die medizinische Hilfe untrennbar von dem Kampf um Menschenrechte sieht. Medico unterstützt Krankenhäuser und Ärzteteams, ist mit rollenden Notversorgungsstationen in Kampfgebieten vor Ort, um Leben zu retten. Ebenso unterstützt die Organisation aber auch soziale Projekte und leistet Hilfe zur Selbsthilfe bei Entwicklungshilfe und Verwaltung. Aus diesem Grunde unterstützt Medico auch den Aufbau medizinischer Versorgungsstrukturen in den Rojava-Gebieten. Anita Staroska verfügt deswegen über detaillierte Informationen, aber auch sie wird das Geschehen um Afrin politisch bewerten.
Ich begrüße am Telefon Anita Starosta vom Medico International. Anita, Medico International begleitet die Kämpfe, die nun seit etwa 4 Wochen schon in Afrin toben. Der Einfall Erdogans hat dort sehr viel schon zerstört. Die Zivilbevölkerung ist betroffen, Flüchtlingslager sind da. Was kann man von Seiten Medico International über diesen Überfall berichten?
Ja, genau, das ist richtig, dass wir als Medico International seit etwa 2 Wochen Hilfsleistungen in der Region Afrin unterstützen. Konkret gab es an uns die Anfrage des Gesundheitsrates des Kantons Afrin, das örtliche Krankenhaus, was das einzige in der Region Afrin ist, mit Medikamentenlieferungen zu unterstützen, beziehungsweise mit finanziellen Mitteln, um eben Medikamentenlieferungen möglich zu machen. Wir sind in Kontakt mit den Ärzten im dortigen Krankenhaus, erhalten regelmäßig Berichte von vor Ort und konnten letzte Woche mit Dr. Nuri Kanbar, der vor Ort Arzt und medizinischer Nothilfekoordinator ist, sprechen, der uns berichtet hat, wie die Situation gerade vor Ort aussieht. Es ist so, dass er, die Ärzte im Krankenhaus und seine Kollegen, das Personal, eigentlich rund um die Uhr beschäftigt sind. Sie schicken Krankenwagen durch die Region zu versteckten Gesundheitsposten, wo Menschen, die von Artilleriebeschuss, von Luftwaffenbeschuss verletzt worden sind, eingesammelt werden können und dann ins Krankenhaus gebracht werden und dort versorgt und operiert werden. Sie kümmern sich hauptsächlich um die Schwerverletzten, versuchen die leicht verletzten Menschen vor Ort zu versorgen. Gleichzeitig haben sie vor Ort das Problem, dass der reguläre Krankenhausbetrieb dadurch zum größten Teil eingestellt ist, weil sie eben Nothilfe leisten müssen. Das heißt, Krankenhauspatienten, die zum Beispiel unter Krebs, unter Diabetes oder anderen Krankheiten leiden, genau parallel weiterversorgt werden müssen, weil sie eben nicht aus Afrin rausgebracht werden können in andere Krankenhäuser der Region. Das ist die Situation im Krankenhaus.
Ist denn die Stadt so eingeschlossen, dass da gar keine Möglichkeit mehr besteht, des Verkehrs, des Transportes auch für die Kranken?
Es ist möglich, Medikamente in die Stadt zu bringen. Es gibt einen kleinen Korridor von Aleppo, über den die Medikamente gebracht werden können. Was zurzeit nicht möglich ist, ist der Transport von verletzten Zivilisten in größerer Zahl aus der Region heraus. So wurde uns geschildert, das ist zurzeit nicht möglich.
Was bedeutet das für die Stadt? Ist sie auch von Nahrungsmitteln abgeschlossen? Ist sie betroffen schon von Not im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung?
Zunächst muss man vielleicht sagen, dass die Stadt Afrin selber bis vor ein paar Tagen nicht betroffen war von Beschuss oder Angriffen durch die Luft. Das hat sich in den letzten Tagen geändert. Auch in der Nähe des Krankenhauses gab es erste Angriffe. Es wurden Zivilisten getötet. Hauptsächlich finden die Angriffe des türkischen Militärs und der damit verbundenen Milizen in der Grenzregion statt und in Dörfern und in der ländlichen Region. Was allerdings bedeutet, dass die Bewohnerinnen aus den Dörfern, aus der ländlichen Region, alle in Richtung Stadt, in Richtung Afrin fliehen. Das hat uns auch der Arzt, mit dem wir vor Ort gesprochen haben, berichtet. Die Menschen, die jetzt in die Stadt kommen, leben dort zum Teil 20 bis 30 Menschen in Wohnungen, weil sie dort noch Bekannte oder Freunde haben. Sie ziehen sich in den Keller zurück und versuchen dort eben Schutz zu suchen. Die Stadt ist überfüllt. Ein Problem ist, dass das türkische Militär zivile Einrichtungen bombardiert, wie zum Beispiel vorletzte Woche das einzige Wasserwerk, der Staudamm der Region, über den ein Großteil der Bevölkerung mit sauberem Wasser versorgt worden ist. Das hat dazu geführt, dass dieses Wasser verschmutzt, verunreinigt wurde und wegen einer nun hohen Nitratkonzentration eigentlich ungenießbar ist. Das heißt, die Menschen vor Ort sind auf Trinkwasser angewiesen in Plastikflaschen und müssen sich so helfen.
Ja, und ist Afrin allein betroffen, also die umliegenden Dörfer, oder ist dieser Angriff auch großflächiger spürbar?
Bisher wissen wir nur von dem Kanton Afrin, wo sozusagen diese Kampfhandlungen stattfinden. In den anderen Teilen Rojavas, in Kobani und Cizre ist es im Vergleich relativ ruhig. Was allerdings gerade passiert, das ist ja auch durch die Medien gegangen, ist, dass in den anderen Teilen Syriens, die jetzt nicht zu Nordsyrien gehören, wo aber Medico auch Projektpartner hat und zivile Initiativen unterstützt, nämlich in den belagerten Gebieten in Ostghuta in der Nähe von Damaskus und auch in Idlib, ganz heftige Bombardements der syrischen, also der Luftwaffe des Regimes und Russlands geflogen werden. Das sind so heftige Bombardements, wie es die seit Jahren dort nicht mehr gegeben wurde. In Ostghuta sind Projekte, die Medico unterstützt. In Duma ist das ein Frauenzentrum betroffen. Dort ist eine Lehrerin, die unterrichtet, ums Leben gekommen, ebenso Schülerinnen. Medico unterstützt in Erbin, was auch in Ostghuta liegt, ein Projekt von Schulen, die in Kellern untergebracht sind, damit die Kinder dort auch während des Kriegs unterrichtet können. Dort ist der Betrieb gerade eingestellt, weil Menschen Zuflucht suchen vor diesen heftigen Bombardements und Medico auch dort gerade Nothilfe betreibt, also nicht nur in Nordsyrien.
Ja, aber in den beiden anderen Kantonen östlich von Afrin, Kobani und Cizre, ist noch nichts zu spüren von dem türkischen Angriff.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Es gibt südlich von Cizre an der Grenze zum syrischen Regimegebiet Auseinandersetzungen in der Resur, wo auch das US-amerikanische Militär beteiligt ist. Dort geht es aber meines Wissens eher um den Kampf von Ölfeldern und Territoriumskämpfe, Gebietskämpfe in der Stadt der Resur. Und genau, das kann man jetzt nicht mit der Operation Olivenzweig, wie Erdogan sie ja nennt, in Verbindung bringen.
Ja, das ist eine zynische Bezeichnung für einen Überfall, denn der Olivenzweig als Friedenssymbol. Ja. Ich meine, das gehört zu der gleichen Propaganda- und Lügenkampagne, die Erdogan ja betreibt, indem er die Kurden als Terroristen bezeichnet. Und welche Erfahrungen macht Medico mit dieser kurdischen Selbstverwaltung, die in den Rojava-Gebieten, in den drei Kantonen, Afrin, Kobani, in Cizre seit Jahren schon praktiziert wird?
Also Medico unterstützt in Syrien selber eigentlich Projekte seit den syrischen Aufständen gegen das Assad-Regime. In Rojava selber sind wir seit der Befreiung von Kobani vom IS durch eben die kurdischen Kräfte aktiv und unterstützen da in den letzten Jahren den Aufbau des Gesundheitssystems. Wir glauben, dass gerade das Recht auf Gesundheit dazu beitragen kann, eine demokratische Selbstverwaltung in der Region mit aufzubauen, aufrechtzuerhalten, und finden die Entwicklung, die dort stattfindet, nämlich der Versuch des Aufbaus einer gleichberechtigten, einer demokratischen Alternative in dieser doch sehr autoritär geprägten Region, unterstützenswert, und glauben, dass das, genau, dass man so eben auch auf Konflikte in der Region hinwirken kann, und hoffen, dass da etwas entstehen kann, was in dieser Region, die so von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, wo man doch etwas erkennen kann, was gesellschaftlich doch nochmal eine Alternative aufzeigen kann.
Dieses Modell wird seit 2012 eigentlich schon praktiziert und hat sich sehr bewährt. Es ist ein basisdemokratisches Modell mit Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen, ja, multiethnisch, multireligiös, und hat Zulauf gewonnen, hat vor allen Dingen sich auch deshalb bewährt, weil es ein ganz in den gesellschaftlichen Verhältnissen in den muslimischen Gebieten und auch jesidischen Gebieten doch sehr konträr entgegenstehenden Projekt der Emanzipation von Frauen und der Beteiligung von Frauen in der gesellschaftlichen Arbeit im sozialen und politischen Bereich entworfen hat. Wie kann man das bewerten?
Ich denke, das ist genau so, wie das gerade beschrieben worden ist. Also was in dieser Region gerade passiert. Und man muss sich schon vor Augen führen, wie die Strukturen vorher waren und dass dort innerhalb von wenigen Jahren nun basisdemokratische Alternativen geschaffen werden, die sich durch das Schulsystem ziehen, die Frauenrechte massiv in den Vordergrund stellen, die aber auch das Gesundheitssystem betreffen, die alle ethnischen Gruppen mit einbeziehen. Also dass das sozusagen als gesellschaftliches Projekt, als gesellschaftliches Modell etwas sein kann, was in dieser Region hoffentlich Frieden, Gleichberechtigung und ein Miteinander auf Augenhöhe bringen kann. Das ist die große Hoffnung und auch ein Grund, warum Medico eben in dieser Region aktiv ist und da die Gesundheitsinitiativen unterstützt.
Ja, die Rojava-Gebiete sind ja sogar als Insel des Friedens inmitten dieser Hölle des Krieges im Nahen Osten bezeichnet worden. Dort scheint ja wirklich friedliche Koexistenz zu herrschen. Erdogan bezeichnet die Menschen dort als Terroristen.
Ja, genau. Also, dass Erdogan dieses demokratische Projekt ein Dorn im Auge ist, beobachten wir ja schon seit Jahren. Das betrifft die Region Rojava. Also, es gab ja auch letztes Jahr schon mit der Operation des Euphrat-Schild einen ersten Versuch, die Kantone Afrin und Kobani voneinander zu trennen. In der Türkei selber wird die kurdische Bevölkerung gerade im Südosten der Türkei weiterhin massiv unterdrückt. Es gab vor 2 Jahren heftige Auseinandersetzungen in der Südosttürkei, wo eben gegen die kurdische Bevölkerung, die eben auch eine große Unterstützungsstruktur für die Menschen und für das demokratische Projekt in Rojava waren und auch immer noch sind, dort gab es eben eine Verfolgungswelle. Und mit dieser zynisch genannten Operation Olivenzweig zeigt Erdogan einmal mehr, wie er sich sozusagen gegen dieses basisdemokratische Projekt stellt und das unter dem Vorwurf der Terrorismusbekämpfung, was ja am Anfang zu Beginn dieser Operation immer noch gesagt worden ist, sie marschieren dort ein, um die Terroristen des IS zu bekämpfen, dass es aber eigentlich darum ging, das kurdische Projekt Rojava zu zerschlagen, ist hoffentlich inzwischen angekommen.
Ja, ich erinnere mich, dass Erdogan offen gesagt hat, die Kurden seien die Terroristen und die müssten vertrieben werden und dann würde dort wieder Frieden einkehren. Ja, und das ist nun eine Umkehrung der Verhältnisse. Wer ist hier eigentlich der wirkliche Terrorist, muss man fragen. Medico ist ja eine Hilfsorganisation, eine medizinische Hilfsorganisation eigentlich, die sich nicht auf medizinische Hilfe beschränkt. Und auch hier in Rojava wird deutlich, dass eure Auffassung ja ist, dass man nicht nur medizinisch helfen kann, sondern dass unmittelbar damit verbunden auch soziale und politische Aspekte mit einzubeziehen sind.
Genau, das ist richtig. Das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass uns bei der Unterstützung der Gesundheitsstruktur, des Aufbaus des Gesundheitssystems in Rojava nicht allein darum geht, dass die Menschen eine Gesundheitsversorgung erhalten. Für uns ist das ein elementares Menschenrecht, das möchte ich schon nochmal betonen. Es geht aber eben auch darum, das ganze Projekt zu unterstützen und davon ist die Gesundheitsversorgung eine zentrale Säule, die gerade, wenn man sich anschaut, dass die Region drumherum ja doch noch Kriegsgebiet ist und dass wirklich viel zerstört worden ist durch den IS und durch kriegerische Auseinandersetzungen in der Region, der Aufbau von Krankenhäusern, die Lieferung von Medikamenten, auch für die ganzen Flüchtlinge, die auch immer noch in Rojava selber Zuflucht finden, dass das sozusagen wirklich ordinär dazu beiträgt, dieses gesellschaftliche Projekt zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten und zu unterstützen.
Was müsste die internationale Gemeinschaft eigentlich tun? Im Augenblick verharrt sie in einer Art Starre, kann man fast sagen. Die Länder schweigen zu dem Übergriff, die NATO schweigt, die USA tut nichts. Allerdings lässt sie ein paar Truppenteile noch in dem Nachbargebiet, ich glaube, in Kobani, vor Ort, was Erdogan sehr ärgert. Er möchte den USA eine osmanische Ohrfeige erteilen, falls sie das weiter so macht, hat er gesagt. Ja, und nun gab es gerade das Treffen zwischen Merkel und dem türkischen Außenminister, das konnte man heute Morgen in den Zeitungen lesen, sehr harmonisch verlaufen ist und wo es eigentlich nur um Deniz Yücel ging, der noch immer in Haft ist und den man gerne befreit hätte.
Genau, ich glaube, dass solche Treffen, wie sie eben gestern stattgefunden haben, ein falsches Signal sind. Wenn man solche Treffen zwischen Bundesregierung und der Türkei macht, sollte man klar benennen, dass dieser Angriff völkerrechtswidrig ist, dass in der Türkei selber die Menschenrechtssituation desolat ist, dass dort immer noch Menschen, Journalisten aus der Zivilgesellschaft in Haft sitzen, dass man da versöhnliche Töne anschlägt, führt sicherlich nicht zu einer Verbesserung der Situation bei. Im Gegenteil, ein klares Signal in Richtung Stopp von Waffenlieferungen, von Panzerdeals wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ebenso gilt das für die NATO, würde ich sagen. Also eine Verurteilung des Angriffs als völkerrechtswidrig würde ein starkes Signal senden. Und wäre hier sicherlich wünschenswert, dass das nicht passieren wird, ist wahrscheinlich auch klar. Aber das wäre sowas, wo wir sagen würden, dass so ein Signal müsste gerade schon ausgesendet werden und nicht, dass die Beziehungen wieder versöhnlicher werden oder solche Treffen in regelmäßigen Abständen stattfinden.
Ja, hinzu kommt ja noch, dass die Türkei als NATO-Mitglied natürlich auch deutsche Panzer zur Verfügung hat und dort einsetzt. Diese Panzer sollten sogar... Das war so ein Coup, den Gabriel ausgehandelt hat vor kurzem, sollten sogar gegen Austausch von Deniz Yücel aufgerüstet werden mit Minenschutz und anderen weiteren technischen Weiterentwicklungen durch Rheinmetall. Für Rheinmetall wäre das ein sehr gutes Geschäft gewesen und für die türkische Armee natürlich ebenfalls. Nur da hat gegen diesen Deal, den unser Außenminister angeschoben hat, hat dann der Gefangene Deniz Yücel Einspruch erhoben. Und das fand ich bemerkenswert.
Nee, absolut bemerkenswert. Und ich fand, das muss man natürlich auch denken in der Situation, in der er sich befindet. Inzwischen ist er seit ziemlich genau einem Jahr inhaftiert. Seine Freilassung steht weiterhin in den Sternen. Es ist nicht klar, wann er wieder rauskommt. Die Verurteilung eben solcher Deals, das zeigt von Stärke und von politischem Bewusstsein. Mediko verurteilt ebenso die Panzerdeals, die Waffenlieferungen an die Türkei. Wir haben vor etwa 3 oder 4 Wochen eine Petition gestartet, wo wir die Bundesregierung, das Außenministerium auffordern, über den Stopp von Waffenlieferungen und Panzerdeals zu entscheiden. Wir haben inzwischen über 12.000 Unterschriften sammeln können von Menschen, die sich diesen Forderungen anschließen, was uns nochmal gezeigt hat, was für eine gesellschaftspolitische Relevanz wir doch mit diesem Thema erreichen und dass auch hier in der Bundesrepublik Deutschland Leute sich explizit gegen diese Politik stellen und einen Waffenlieferungsstopp fordern.
Ich möchte mich bei dir bedanken, Anita, für das Gespräch. Ja. Und wünsche Medico International im Kampf gegen Not und politische Missstände weiterhin großen Erfolg. Willst du nochmal eure Internetseite sagen? Und dass Spenden benötigt werden, ist ja selbstverständlich.
Genau, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit dieses Gesprächs. Medico International sammelt aktuell weiterhin Spenden für die Unterstützung der Menschen in Afrin, für das Krankenhaus in Afrin, für die Medikamentenlieferungen unter dem Stichwort Nothilfe Rojava. Auf unserer Homepage www.medico.de ist der Aufruf zu finden. Dort gibt es auch nochmal weitere Hintergrundinformationen, wo man sich über die Lage vor Ort und die Projekte, die Medico dort unterstützt, informieren kann. Eine Unterzeichnung der Petition gegen den Panzerdeal mit der Türkei ist weiterhin möglich, wenn sich die neue Regierung dann konstituiert hat und auch das Außenministerium besetzt ist, der Außenminister oder die Außenministerin nun klar ist, werden wir diese Unterschriften an die Bundesregierung, an das Außenministerium übergeben, um dieser Forderung nochmal Nachdruck zu verleihen und eine Öffentlichkeit herzustellen. Und hier freue ich mich über weitere Unterstützung.
Wegen des Sendeformats von 60 Minuten mussten beide Gespräche leider geringfügig gekürzt werden. Im Podcast werden die beiden Interviews aber neben der Sendung noch einmal einzeln und ungekürzt zum Hören bzw. Herunterladen eingestellt werden. Und das war's für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 14. Februar um 11 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut. Tschüss.